zum Jahresabschluss, der Podcast in zwei Welten mit sehr unterschiedlichen Temperaturbereichen. Und das liegt ausnahmsweise mal nicht an Philipp Flieger und Ralf Scholz, bester Podcast. Zum Dezember, zum Jahresabschluss, haben wir keine Themen mehr übrig. Wie geht's dir, Philipp? Alles gut soweit?
Ja, guten Morgen, Ralf, sag ich mal. Also bei mir ist es jetzt kurz nach acht. Ich habe sehr kleine Augen, das könnt ihr zu Hause hier jetzt nicht so nachvollziehen, aber es waren jetzt, sagen wir mal, heute ist übrigens der zweite Weihnachtsfeiertag, als wo wir jetzt hier aufnehmen, es waren intensive Weihnachtstage und das liegt nicht an irgendwelchen familiären, wie soll ich sagen, Krisen, was ja sonst gerne mal so so erzählt wird, dass das auch dann mal wieder aufbricht, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Das war es nicht, aber ich sag mal so, unsere Tochter ist 2 Jahre alt und das ganze Weihnachtsthema, ne, das ist schon viel, ja. Dementsprechend waren das schon jetzt 2 Nächte nochmal, die nicht von übermäßig viel Schlaf geprägt waren. Die Kombination, dass dann jetzt gerade auch noch die Backenzähne kommen, macht das Ganze nicht unbedingt besser, weil dann natürlich gerade bei so Sachen wie Raclette und so natürlich gerne alles probiert werden möchte. Das ist ja erstmal gut. Offenheit für solche Sachen. Aber gleichzeitig, wenn dann schon beim ersten Bissen irgendwie Drama ist, verständlicherweise, tut mir natürlich dann auch sehr in der Seele weh für die kleine Maus, aber dann ist natürlich, naja, wie soll ich sagen, war die Stimmung zwischenzeitlich hier und da mal im Keller und habe ich auch mal zwischendurch beim Heiligabend einfach einen kleinen Spaziergang gemacht, so um 7 Uhr, mit ihr auf dem Arm, weil Kinderwagen war dann auch nicht mehr drin, sondern sind wir halt auf dem Arm, habe ich noch ein kleines Heiligabend-Workout gemacht und sind ein bisschen durch das nächtliche Regensburg zu zweit alleine gewandert, bis sich jemand wieder, sagen wir mal, ein bisschen beruhigen konnte. Und ja, so war Weihnachten. Es war also wirklich das mit Abstand unentspannteste Weihnachten seit langem, muss ich sagen. Es war in vieler Hinsicht auch sehr schön und es war in sehr vieler Hinsicht auch sehr anstrengend. Und die heutige Nacht zähle ich da auf jeden Fall mit dazu. Insofern werde ich die, also ich hoffe sehr auf den Mittagsschlaf, weil der wurde natürlich die letzten beiden Tage auch ausgelassen, hat es, wie soll ich sagen, die Grundstimmung da auch nicht verbessert. Deswegen hoffe ich aber, dass es heute den Mittagsschlaf gibt und ich lege mich einfach mit dazu, glaube ich.
Hast du schon mal Weihnachten im Süden, also in der Sonne, irgendwie im Sommer verbracht?
Nee, aber ich bin da jetzt kurz davor, weil Punkt 1, was ich bei dir hier verfolge in der letzten Zeit, es sieht ja einmal schon mal sehr verlockend aus. Punkt 2, ich habe noch mal kürzlich mich mit Kai ausgetauscht. Der ist jetzt auch noch mal aufgebrochen für ein paar Tage in südlichere Gefilde. Und da dachte ich mir, warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht, dass man wirklich diese Festtage mal bewusst, ich sag jetzt nicht torpediert, also im Sinne von, man möchte so bewusst fliehen, aber einfach mal so ein Tapetenwechsel über diese Weihnachtszeit wird für mich immer attraktiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gut, dieses Jahr war es natürlich dann auch ein bisschen, vor allem in der unmittelbaren Zeit vor den eigentlichen Feiertagen, ja auch dann nochmal so ein bisschen, naja, ist halt so ein bisschen Rahmenprogramm in der Kita. Das wollten wir Mila ja dann auch ein bisschen miterleben lassen. Das ist ja auch irgendwie cool und toll und aufregend. Aber gleichzeitig dachte ich mir dann auch, boah, meine Fresse, ey. Irgendwie wäre es jetzt auch cool, ganz woanders zu sein, wo man so vor sich hin lebt, am Strand, am besten mit einem, keine Ahnung, leckeren Getränk in der Hand so, dann wäre es auch irgendwie nicht schlecht. Vielleicht ist das was für nächstes Jahr, muss ich mich mal wirklich intensiver mit befassen.
Also ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, aber ich hatte nicht mehr so eine klare Erinnerung. Und ich muss sagen, es ist so brutal anders, also das hat vielleicht jetzt auch mit Australien zu tun, wie die das halt angehen. Aber es ist so brutal anders als das, was wir so machen. Und wir haben auch schon die ganze Zeit so überlegt, ist das jetzt nur, weil das jetzt hier Sommer ist? Oder ist das eine andere Fokussierung auf das, was jetzt alles so in Weihnachten rein interpretiert wird? Ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht müssen wir einfach nochmal mit ein paar Australiern darüber sprechen. Aber es hat einen ganz anderen Vibe. Also wirklich brutal anders. Weil man kann sich jetzt ja immer noch vorstellen, dass man, auch wenn das Wetter gut ist, ja trotzdem diesen ganzen Überbau von Weihnachten dazu nimmt. Den Eindruck habe ich hier gar nicht. Ja. Das habe ich einfach nicht. Klar, wir sind jetzt natürlich hier Noosa, nördlich von Brisbane. Das ist halt Touri, Hochburg, ja, also auch für die Australier. Es gibt schon auch ausländische Touristen hier. Ich höre relativ häufig mal Franzosen, ganz wenig Deutsche. Und das ist aber dann auch alles eigentlich Australien hier. So, dann klar, also Heiligabend ist ja schon mal sowieso in der angelsächsischen Kultur nicht verankert. Also das ist ein ganz normaler Tag, da wird eingekauft und da wird sonst ein ganz normaler Tag verbracht. Der eigentliche Christmas Day ist der 25. So, da hatte ich jetzt so eine Vorstellung, die sind zu Hause, die machen ihre Strümpfe auf, ne, für die Kinder, weil die ja dann ja, die in den Strümpfen die Geschenke drin haben und so weiter und verleben dann, keine Ahnung, so Familienzeit, ja?
Ja.
Also in unserer Naivität dachten wir, naja, dann wird es ja morgens am Strand schön leer sein. Dann kamen wir, und wirklich original, um 6:45 morgens an diesem Strand an. Und da macht ihr euch wirklich kein Bild von. Als wäre, wie soll ich sagen, der Fitnesswahn ausgebrochen, ja, in einer Masse an Menschen sowieso schon mal am Strand, die schon da sind. Um 7. Das ist dann übrigens um 6 oder um 6:30, um 6:30 auch nicht anders. Wahnsinnig viele Leute, die richtig schwimmen. Ne? Also jetzt nicht planschen vorne in den kleinen Wellen, sondern richtig schwimmen. Ja? Also kilometerlang richtig rausschwimmen und ne, die können auch alle schwimmen, das kommt noch dazu. Dann aber auch Walking, Laufen in einer Gefechtsstärke, wo du denkst, hallo, was ist mit euch kaputt, ja? Oder ist hier irgendein Wettbewerb oder was auch immer, ja? Die Gehwege sind teilweise so gesäumt mit Menschen, die dann halt da walken oder laufen, dass du Slalom laufen musst. Das ist schon wirklich crazy. Und was mir wirklich brutal auffällt, die Leute tun sich beim Laufen richtig weh. Also wir gehen mal langsam joggen, das ist nicht. Das wird dann eher im Walking gemacht. Es gibt halt ein ganz tolles kleines Waldgebiet, ne, so ein parkähnliches Teil auf einer großen Klippe, also sehr großen Klippe. Wenn man einmal durchläuft, sind es so 10 Kilometer. Da geht es aber ordentlich rauf runter, wirklich ordentlich rauf runter. Und die Leute geben sich da die Belege, dass. Ist halt wirklich total crazy, ja. Alle sehr trainiert, Männer wie Frauen extrem trainiert. Du würdest es lieben, Philipp, ja, sehr viel oben ohne gelaufen, ja. Ich sag mal, der durchschnittliche australische trainierte sportliche Mann hat ein ganz klein bisschen mehr Muskeln. Ja, also da wird schon richtig halt auch auf Muskeln, Oberkörper und so Wert gelegt. Vielleicht ist es vom Schwimmen, ist aber, glaube ich, auch so eine Kultur, dass sehr viel Krafttraining gemacht wird. Ne? So dominierende Sportarten sind ja auch Rugby,
Naja.
Australian Rules Football und so weiter. Ja, das spielt schon eine große Rolle. Aber eben auch richtig, richtig rennen. Ja, richtig rennen. Und das hat halt hier offensichtlich auch so einen Stellenwert bekommen. Die Leute haben teuerste Klamotten an. Ja, also selbst wenn die aussehen, als wäre es jetzt die Surf-Freaks, die gerade da mal kurz ein bisschen joggen gehen, teuerstes Equipment, also von Schuhen über die Laufdress-Geschichten und so weiter. Also es ist alles
Gut, die
richtig.
sparen natürlich am T-Shirt, ne? Da wird gespart, da kann
Ja.
man das Geld in andere Bekleidungsstücke investieren.
Ist
Ich
so,
stelle
ja.
es mir so vor: Carbon-Schuhe
Ja,
und aber auch
wahnsinnig
mindestens
viel.
Oakley-Sonnenbrille oder sowas, die man bei
Ja,
180
klar.
aufwärts kauft.
Ja.
Und dann wahrscheinlich noch, gut, Short kann man jetzt nicht viel machen, aber auch noch einen teuren Wecker am Arm wahrscheinlich.
Ja, du kannst natürlich bei Short schon auch teuer kaufen. Ne? Also
Ja, ja,
es
ja.
gibt ja schon auch edle Marken, die kannst du schon teuer kaufen. Kappe natürlich ist hier ein großes Thema, weil ne, Sonne ist
Sonne.
schon auch richtig hart, hart, hardcore. Das ist schon ein sehr, sehr großes Thema. Also es ist jedenfalls Wahnsinn. Ne? Es ist auch wirklich, also man fühlt sich schlecht, wenn man nichts macht oder nichts machen kann. Jetzt bin ich zweimal morgens gelaufen, ja, und fühlte mich schon toll. Und jetzt tut meine Sehne wieder weh. Oh, Ich könnte kotzen, ey. Das ist echt ätzend, ja. Was
Wobei
soll
man
ich sagen?
genau gedacht
Ersatzteillage.
hätte, so
Verstehst du?
mit der Wärme
Ersatzteillage.
ist ja für Sehnen ja eigentlich ganz gut so. Da hätte man jetzt gedacht, das ist wahrscheinlich
Ja.
eigentlich tendenziell ja besser wahrscheinlich dort vor Ort als bei uns zu Hause. Wie gesagt, bei Regensburg heute Morgen, Köln natürlich wahrscheinlich 20 Grad heute, aber Regensburg minus 4. Das ist eigentlich so das Wetter, wo du denkst, ah, das ist für die Sehnen nicht so geil. Deswegen hatte ich die Hoffnung eigentlich, dass bei dir das ja quasi
Ja,
fast
ich habe ja
schon
jetzt aber ja wochenlang.
Trainingslagercharakter haben könnte
Ja,
mit den perfekten Bedingungen.
das war ja logischerweise, Trainingslager ist jetzt ein großes Wort, aber regelmäßig Sport treiben war ja,
Aktivurlaub, sollen wir es Aktivurlaub nennen?
genau, ne? Also sich zumindest mal der australischen Lebensweise annähern,
Ja,
ja.
ja, ja.
Aber das war ja bis jetzt leider gar nichts. Stimme geht einigermaßen wieder, ist immer noch nicht top, aber geht wieder.
Ja.
Aber wahrscheinlich war es dann halt eben auch, dass man zu viel rumgehangen hat, zu viel gesessen hat. Weißt du, das ist dann ja wieder alles, dann kommen halt da diese ganzen Geschichten wieder, die man alle nicht braucht mit Rücken und dann tut das Knie weh und hast du nicht gesehen. Es nervt, Leute, es nervt, ja. Ihr kennt das, wenn ihr gerne was machen wolltet, aber es nicht geht, ja. Wenn das Wetter schlecht ist, all right, da kann ich jeden verstehen, der mal sagt, boah, heute bleibe ich mal an den Plätzchen. Aber übrigens, ich habe noch nie so wenig Kuchen und Plätzchen über Weihnachten sowieso gegessen und aber auch über die letzten 3 Wochen so wenig Kuchen und Plätzchen gegessen, wie überhaupt seit Jahrzehnten nicht mehr. Ist ja, wenn es so heiß ist, ja, das ist jetzt auch nicht so die Kultur hier. Man isst mal ein Muffin oder so, aber nicht jetzt, dass du dir den reindonnerst, ja, wie man das jetzt aus Langeweile an den Tagen vor, nach und während Weihnachten machen würde, ja, weil es halt zu spät hell wird und zu früh dunkel wird. Es ist halt hier auch um 4:30 Uhr oder so ist es hell, ne? Also das ist schon so. Ja, und
Ja, nee, also
ja.
da könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nicht, klar, ist Australien nicht Hawaii, aber auch da wirst du an der Küste bestimmt irgendwie so eine leckere Bowl irgendwo dir am Strand schnappen können, wahrscheinlich, wo du irgend so einen frischen Thunfisch oder irgendwas und geiles Gemüse drin hast. Oder ist
Das
das nicht so? Ja, das ist die Frage. Oder jetzt kommt Ralf und wird wahrscheinlich dazwischengrätschen. Nein, es ist nur frittiert. Wir kommen hier noch aus dem ehemals britischen Raum. Es wird alles hier. Es gibt nur Fisch und Chips. Ich habe jetzt so diese romantische Vorstellung, dass es da total gesundes, so healthy food-mäßige Sachen am Strand gibt, wenn die Leute auch so fit sind. Und es kommt gleich, nein, die Menschen haben eine Mission, Sport zu machen, weil die hauen sich nur frittiertes Zeug rein.
Also das ist einer der weiteren seltsamen Widersprüche. Du kannst,
Wirklich echt jetzt, oder was?
pass auf, du kannst tatsächlich, natürlich kannst du in solchen Orten überall gut essen, ne? Also du kriegst überall Bowls natürlich und so weiter. Ja? Also morgens wird ja gerne Acai-Bowls, weiß nicht, ob das alle kennen, oder ist ja gerade so, eigentlich so ein brasilianisches Ding, aber auch Hawaii und so, ne? Also so Acai-Frucht ist halt, gibt es bei uns auch hin und wieder, schmeckt aber bei uns bei weitem nicht so frisch oder also so hoch vitamingeladenes Zeug mit so einem kleinen Müsli oder Crunchy Müsli und irgendwie frischen Früchten oder sowas. Oft Bananen dazu. Also das kannst du alles haben. Aber das ist nicht wie soll ich sagen, die Grundnahrung, die halt so strandnah zu sich genommen wird. Also erstmal ist es sowieso ein bisschen anders. Es gibt keine Buden, keine Restaurants oder so direkt am Strand. Ja, das meiste ist halt Naturreservate, geschützt. Dahinter sind eher oft so Dünen, auf jeden Fall bewachsene Abteilungen. Das Einzige, was tatsächlich oft strandnah ist und wo es dann halt tatsächlich Essen gibt, sind die Surf-Life-Saving-Stationen. Also das ist so, ihr müsst euch das vorstellen wie DLRG, nur in australisch und sehr viel größer. Ja, das sind halt die Lebensretter, ja, die sind sehr, sehr, sehr gut ausgebildet. Davon gibt es auch Wettbewerbe, ne? Also Surf-Life-Saving mit so Surfboard-artigen Geschichten, wo man aber drauf kniet, ne? Nicht liegt, da kniet man drauf und dann so mit beiden Armen so paddelt. Gibt so Wettbewerbe. Aber diese Stationen sind riesengroß ausgebaut und haben in der Regel auch ein Restaurant. Und diese Restaurants gucken dann, weil die ja von da aus halt eben auch ihre Überwachung machen, gucken auf den Strand. Und die sind wirklich sehr groß. Und da wird unfassbar geschlemmt. auch nicht nur preiswert, das gibt es halt durchaus auch in etwas aufwendiger. Da gibt es Alkohollizenzen, die jetzt auch nicht überall verbreitet sind. Da wird auch richtig getrunken, und zwar den ganzen Tag über. Ja, den ganzen Tag über. Und die Grundbestellsachen sind Burger, Fish and Chips, frittierte Calamaris, Pizza. Das geht da in einer Frequenz raus. Wir waren heute Mittag da über Nusa. Da guckst du halt fantastisch über den Strand drüber. Das ist ein ganz toller weißer Strand mit einer Bucht und so weiter. Fantastisch. Und da wird halt Frittiertes bis zum Abwinken reingefeuert. Man konnte auch ein Thai Chicken Salad und so, ja, das kannst du alles machen. Ja. Aber das andere schmeckt auch gut. Also das ist es nicht. Mhm. Ja, also, nee, aber nochmal, so diesen Sport- und Bewegungswahn, den ich hier erlebe, jetzt eben auch zu einer Tageszeit, die wirklich Wahnsinn ist. Und die haben ja jetzt auch Urlaub. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute jetzt hier irgendwie an der Großstadt dran und dann, die müssen dann Sport so früh machen, weil es später am Tag zu warm ist und so weiter. Das nicht. Also das hat mich überrascht. Das kannte ich auch so nicht. Also meine Erfahrungen mit Australien waren anders. Schon Sport, viel Wasser und so weiter. Ja, aber dieses Gerenne alleine, ja. Wir reden hier von tropischen Nächten. Also es ist nachts nicht unter 20 Grad. Ja, tagsüber 30, 32, 34 Grad. Wochenende soll noch ein bisschen heißer werden. Das ist schon crazy warm. Ja, dann australische Sonne ist halt besonders stark. Ja, Ozonschicht ist hier halt leider dünner als auf der Nordhalbkugel. Es ist im Prinzip zu warm zum Laufen. Und die rennen ja alle, weil es gibt keinen Morgen.
Ja. Also ich habe diese, das wirst du dich aber natürlich besser auskennen, also Nusa an sich, ich bin jetzt überhaupt kein Australien-Experte, ist aber mir schon relativ früh, wie soll ich sagen, bekannt geworden, in Anführungszeichen, weil es ist ja, glaube ich, auch keine riesige Stadt. So, ne?
Ja, es ist eine kleine Stadt.
Aber sehr populär eben durch dieses Triathlon-Event, was es da ja schon, ich glaube, ich einfach lange gibt irgendwie. Es ist ja nicht mal,
das älteste Triathlon-Festival der Südhalbkugel.
Genau, es ist aber kein Ironman oder sowas, ne? Das ist ja eher eine.
Bis Olympische. Ja,
genau. Also eigentlich jetzt nicht, jetzt kann ich schlecht reden, sondern aber die großen Dinger, die man heute kennt, ist ja Minimum irgendwie eine Halbdistanz oder länger eigentlich, oftmals. Aber Nusa kenne ich schon, würde ich mal sagen, da war ich bestimmt schon. Anfang 20 oder so, also jetzt schon gefühlt ein halbes Jahrhundert her bei mir. Und da ist mir das schon aufgeploppt, weil da eben auch erfolgreiche Triathleten, nicht zuletzt ja auch Jan Frodeno oder andere aus der Liga zu der Zeit, der da dann gestartet sind. Und ich glaube, ich habe irgendwo mal so eine Mini-YouTube-Doku auch darüber gesehen oder irgendwie so. Und das war beeindruckend, hat es ausgesehen. Also auch diese Begeisterung vor Ort und so weiter. Und ich glaube, da gibt es auch einen 5-Kilometer-Lauf im Rahmen von diesem Nusa-Ding, der auch von sehr vielen prominenten australischen Läufern eine sehr hohe Wertigkeit hat, also auf der Straße praktisch. Und dadurch ist mir das schon relativ früh bekannt geworden sozusagen. Deswegen bin ich jetzt nicht gänzlich überrascht, dass scheinbar vor Ort, da ist ja keine Metropole, hast du gesagt, sondern eine kleine Stadt, diese Sport- oder Ausdauersport- oder sagen wir Allgemeinsportbegeisterung relativ hoch ist. Wo immer das auch herkommt, ne? Also ich weiß gar nicht, wie sich das so so zellenmäßig, wie das so seinen Ursprung hatte, aber scheinbar ja, also ja, feiern die ja Triathlon und laufen und alles extrem ab.
Also wir haben halt auch über so Keimzellen philosophiert die letzten Tage, weil es waren halt so mehrere Sportler zusammen, die wir darüber gesprochen haben. Nusa an sich ist ja viel zu klein, als dass jetzt hier irgendwie Großleute herkommen würden. Das ist auch vor allen Dingen ja eine Urlaubsdestination. Ja? Also ihr müsst euch das so vom Stil her vorstellen, wie, was würde ich denn mal sagen, eine Mischung aus Palma, Sylt und Düsseldorf. Also es gibt halt eine Einkaufsstraße direkt hinterm Strand. Das ist komplett wie die Köhe. Ja? Also edle Marken, sehr stylisch alles, sehr mit Weiß und Marmor und hast du nicht gesehen. Für mich jetzt over, aber das ist ja Geschmackssache. Die Leute flanieren da Tag ein, Tag aus, rauf, runter und ne, da wird halt auch teuer geshoppt. Der Strand ist super schön, voll bis Texas, ja, den ganzen Tag über. Aber die Leute bleiben nicht so lange am Strand. Das ist also nicht so wie bei uns, dass du dich da morgens hinpflanzt, ja, deine Sandburg um dich rumbaust und abends irgendwann wieder gehst. Ne, so nicht. Sondern die Leute bringen sehr viel an den Strand, also oft mit so Wägelchen, ne, also mit Essen und so weiter. Ich glaube, Alkohol ist nicht erlaubt am Strand. Ja, da sind mal Leute, die dann so verschämt ein Bierchen trinken oder so, aber das ist jetzt nicht offen Alkohol trinken, also das so nicht. Aber so nach 2 Stunden, vielleicht mal 3 Stunden gehen die wieder. Okay. Ne, also, ich würde sagen, ey, wieso schleppt ihr so viel Klamotten an den Strand? Ja, die gehen dann halt einfach wieder. Hat natürlich auch mit dieser Sonnenintensität zu tun, ja. Und irgendjemand ist mit einer ziemlich cleveren Idee in den letzten Jahren offensichtlich sehr, sehr reich geworden in Australien. Muss ich nochmal recherchieren. Jedenfalls ist das ein Strandzelt. Ja, Cool Cabana heißt das. Das gibt es nicht in Europa, deshalb kann ich das hier ruhig sagen. Das ist keine Werbung. Ja, Cool Cabana, das kannst du kaufen. Das ist jetzt nicht besonders teuer. Man kann es aber auch leihen am Strand. Das ist praktisch ein mittlerer Pin. Ja, ihr müsst euch das vorstellen wie eine etwas größere, viereckiger Sonnenschirm. Und an den Ecken jeweils hängen so Streifen runter. Und diese Streifen haben unten ein kleines Säckchen, wo dann Sand reingefüllt wird. Und diese Dinger sind halt auch bei starkem Wind, die letzten Tage war es hier sehr stürmisch, bei starkem Wind, die stehen. Ja, was hat unser Sonnenschirm gemacht? Der ist natürlich über den ganzen Strand geflogen und wir hinterhergerannt. Ja.
Ja.
Also so, die doofen Tugis haben dann noch diese Dinger. Alle anderen haben diese Cabanas, ja, die sehen halt aus wie so viereckige Beduinenzelte. Der ganze Strand ist gepflastert damit.
Ach krass.
Ja. Und das bauen die dann halt alles wieder ab. Das geht aber auch sehr schnell, weil die Dinger extrem clever konstruiert sind. Ja, das geht ganz leicht, faltest du wieder zusammen, faltest auseinander. Die Vierecken da, kleine Säckchen, Sand rein, das hält das Ding. Sie sind in sich beweglich, ne? Also nicht starr, sondern beweglich. Und dann sind das halt nicht so Angriffspunkte für. Ja, und so sieht halt der Strand aus, ja, gepflastert mit diesen Dingern. Und alle halbe Stunde wechselt die Nachbarschaft, weil alle wieder nach Hause gehen. Ja, und 28 Surfbretter wieder wegschleppen und so. Denkst du, oh, ey, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ja? Aber es sind dann schon auch relativ viele. So, und was ist jetzt da der Sport? Ja, na klar ist halt hier Schwimmen, Lifesaving und so weiter. Ja, aber die letzte erfolgreiche Sportlerin war halt eine Schwimmerin, die bei den Olympischen Spielen 2012 in der Staffel Gold gewonnen hat. Ich kannte die vom Namen her nicht. Die Triathleten, die hier durchaus ja auch trainieren und so weiter, die sind ja nicht von hier. Also die Frau von Jan Frodeno, heißt jetzt Emma Frodeno, aber die hieß ja früher Emma Snowsill, die war auch 2008 Olympiasiegerin im Triathlon. Die ist jetzt hier aus der Region, aber nur aus der Region. Ne? Und die haben ja dann, also Frodenos haben hier im europäischen Winter dann eine Zeit lang gelebt, auch ganz hier in der Nähe. Und für die war dann Nusa so Home praktisch, ja. Also das heißt natürlich viel hier. Ja? Hier ist sehr viel, sehr teuer gebaut worden. Aber dass die Leute im Urlaub hierher kommen, um morgens um 6 alle Mann zum Rennen zu gehen oder zum Walken, das ist schon ein Brett. Also ich könnte keine Stadt in Deutschland nennen, wo so Urlaub gemacht wird. Klar, du kannst jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt in Wintersport fahre, dann was mache ich da? Klar, ich gehe da Skifahren. Ja? Aber du gehst ja jetzt nicht an einem Wintersportort noch zusätzlich laufen.
Ja.
Nee, also wenn du sagst, du gehst jetzt hier zum Surfen hin, alles klar. Aber auch die Surfer, die rennen hier zwischendurch noch. Ja, und das ist schon crazy.
Das ist interessant. Also ich überlege gerade, ich kenne noch Stories. Ich glaube, Felix hat das mal erzählt, als der damals noch voll in der Leistungssportzeit war. Der war jetzt nicht, glaube ich, da nicht mehr super viel laufen, aber ab und zu, Skifahren. Und der hat dann vielleicht schon mal gesagt, irgendwie im Winter 1 oder 2 Wochenenden oder vielleicht mal eine Woche irgendwo. Und der hat dann natürlich die Schwierigkeit gehabt, das zu verbinden mit halbwegs seriösem Lauftraining, weil wenn jetzt da in der Unterkunft kein Fitnessraum mit Laufbändern ist, dann ist das nicht so einfach, weil genau, Skigebiete jetzt per se nicht unbedingt dafür ausgelegt sind, dass man da sonst noch drumherum wahnsinnig viele Laufkilometer abspult. Das war dann schon immer eine Challenge. Was aber mich nochmal zu Noosa bringt, weil das ist mir jetzt erst eingefallen, also Triathlon-Event, sagen wir mal, von einem legendären Charakter und auch potenziell für zumindest damaliger Zeit auch Wahldestination für den europäischen Winter, für Triathlon-Prominenz aus aller Welt. Ich meine mich aber zu erinnern, das bin ich gespannt, das beißt sich nämlich ein bisschen, dass Jan Frodeno mehr als einmal sich medial auch dazu geäußert hat, dass Radfahren wohl ein absolutes Pain in Australien sein muss. Und er da so ein, zwei Nahtoderfahrungen schon mal gemacht hat, weil irgendwo Autofahrer gar keinen Bock drauf haben, dass Leute mit einem Fahrrad auf der Straße unterwegs sind.
Du hast vollkommen recht, das hat er tatsächlich so geschildert. Er hat vor allen Dingen ein Erlebnis, also ein wirklich sehr grenzwertiges Erlebnis mit einem LKW-Fahrer geschildert, der mehr oder weniger versucht hat, ihn zu töten. Ja, also
abzudrängen.
Also abzudrängen, ja. Das kann sein, das kann ich natürlich gar nicht beurteilen. Das kann Jan natürlich als jemand, der hier länger gelebt hat, viel besser beurteilen. Ich erlebe das jetzt hier gerade anders, ja, weil...
Siehst du viele Radfahrer quasi schon fahren, draußen,
Rennradfahrer? Man sieht viele Radfahrer.
Okay.
Ja, und die Straße, die jetzt hier praktisch diese Ortschaften am Strand verbindet, hat rechts und links Radfahrstreifen.
Ah, okay.
Ne, also das ist jetzt ja schon mal in Deutschland in ganz vielen Bereichen. Also jetzt mal rund um Köln gibt es keine Radfahrstreifen. Da hast du vielleicht mal irgendwo einen Randstreifen, ja, oder du hast halt mal, wenn du stadtnah bist, noch ein bisschen Radweg, aber nicht kontinuierlich. Ansonsten, also hätte ich jetzt erstmal das Gefühl vom, ich bin jetzt hier ein paar Tage und gucke da drauf, dass es von den Facilities her besser ist. Und ich muss ja nicht erwähnen, dass als ich vorgestern gelaufen bin und an einem Café morgens um 7.18 Uhr vorbeikam, ja, da schon 30 Mann saßen, die ihre Radtour fertig hatten.
Ach was, Wahnsinn.
Ne? Also das ist wohl auch so, dass die tendenziell sehr früh Radfahren gehen, um dem Verkehr auszuweichen. Also das
das macht Sinn.
Und ein Bekannter von uns, der hier lebt in der Nähe von Brisbane, der berichtet auch von Brisbane, da gibt es eine Runde am Fluss, die ist halt 60 Kilometer lang, da fährt man praktisch auf einem Radweg am Fluss entlang und dann fährt man einmal diese Runde, weil der Verkehr erstaunlich aggressiv sein muss. Also es ist ja, die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind niedriger als bei uns. Für uns ist das Fahren eher Cruisen. Ja, also wenn man jetzt hier in der Gegend rumfährt, Autobahn ist maximal 110, Landstraßen sind langsamer, darfst du maximal 80 fahren. Also ich empfinde das jetzt im Auto als Cruisen. Aber die berichten davon, dass es wohl tatsächlich gegenüber Radfahrern aggressiv ist. Ja, und wenn du jetzt ja nicht nur ein paar Kilometer machst, sondern wenn du ernsthaft Radfahren musst, dann ist das wahrscheinlich eine andere Hausnummer. Ja, also seltsam, weil das eigentlich jetzt nicht in mein Empfinden von Verkehr reinpasst. Gut, wenn man natürlich aus einer Gegend wie Köln kommt und häufig auf der A3 unterwegs ist, das ist halt nochmal anders.
Also, da hat man schon mal alles gesehen, was es so gibt. Man muss ja generell sagen, Deutschland ist, glaube ich, ja nach wie vor das einzige Land, wo es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, zumindest auf einigen Autobahnabschnitten natürlich. Das heißt, wir sind wahrscheinlich in der Hinsicht eh hart gesotten, dass man dann anderes Empfinden für Geschwindigkeiten und auch für ja manche Leute, die auch irgendwie ein bisschen austicken,
tatsächlich, vermutlich. Tatsächlich gibt es sogar in Australien einen Staat, wo es auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe noch nichts getrunken. Es ist Nachmittag kurz vor 6. Ich habe noch nichts getrunken. Und zwar im Northern Territory. Das ist halt, wenn ihr euch Australien vorstellt, ja, in der Mitte, ganz oben, also im Norden, das läuft so auf Darwin zu. Da gibt es auch große Teile, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. Da wohnen aber auch sehr wenig Menschen. zusammen.
Auch wild. Das wäre wie wenn bei uns ein Bundesland dann einfach gesagt hätte, du, also bei mir könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist interessant, dass das scheinbar dann nicht einheitlich irgendwie geregelt ist.
Ja, also was auch lustig ist wegen Alkohol. Hier in Queensland, also rund um Brisbane ist Queensland, gibt es Alkoholläden, ne? Also Liquor Shops.
Ja. So wie in den USA praktisch, oder?
So, so wie in den USA. Prinzip. Ne? Genau, ist dasselbe Prinzip. Also du gehst jetzt auch nicht in den Supermarkt. Ja, also es gibt zum Beispiel einen großen deutschen Supermarkt, gibt es hier in jeder Stadt. Ja, also den großen deutschen Supermarkt gibt es in jeder Stadt. Sobald du die Grenze nach New South Wales übertrittst, und das ist so roundabout 1,5 Stunden südlich von Brisbane, gibt es in jedem Supermarkt Alkohol.
Okay.
Naja, also so unterschiedlich sind dann eben auch die einzelnen Staaten da sortiert. Auch das Land ist ja nicht klein, Australien. Es ist ja ein riesiges Land, aber es wohnen ja nicht so viele Menschen hier. Naja, also sind ja nur ungefähr so viele Menschen wie in Nordrhein-Westfalen auf einer gigantischen Fläche, ne, im Vergleich. Also das ist schon echt spannend.
Ja, die meisten irgendwie an Küstenregionen, nehme ich mal an, weil im Landesinneren ist mit Leben und
es ist noch wärmer.
Wirklichkeit, ja genau, ist schwieriger auf jeden Fall.
Ja, ja. Ne? Ich würde vorschlagen, ich erzähle euch gleich noch ein paar spannende Sachen über Leichtathletik und über Laufen aus Australien, weil ja in Ermangelung von viel Lauf-Action in Deutschland oder bei Philipp zu Hause.
Ja, bei mir war viel, die Tage waren durchgetaktet, aber nicht bei was Sport anbelangt auf jeden Fall.
Ja, habe ich noch so 2, 3 kleine Geschichtchen für euch rausgesucht. Aber wir schauen natürlich gerne nochmal auf unseren Partner für heute. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es ja schon gesagt, ja, wenn ich unterwegs bin, ne, 24/7 Jersey Ham von Olymp ist dabei. Ja, schmeißt du in die Waschmaschine, nimmst es raus, hängst es hin. Ne? Heute Abend bin ich wieder zum Weihnachtsdinner. Perfekt gekleidet. Und was gibt es? Fish and Chips.
Ja, die Performance-Shirts von Olymp, zum Beispiel das 24/7 Jersey und das Climate Control, die sind genau dafür gemacht für anspruchsvolle Tage, vielleicht auch warme Tage, stressige Tage, je nachdem, die sind beide bequem wie ein T-Shirt und stilvoll wie ein Hemd und enthalten geruchshemmende Materialeigenschaften. Das macht sie einfach zu perfekten Allroundern. Und ja, die beiden Hemden und zum Beispiel das 24/7 Jersey, das ist ja auch das Hemd, in dem das Olymp-Team beim Bietigheimer Silvesterlauf nächste Woche natürlich, starten wird. Diese gibt es natürlich auf olymp.com. Und da gibt es auch noch ganz viel mehr. Da gibt es auch noch Strickwaren und T-Shirts und Polohemden und alles Mögliche. Und dafür gibt es einen Community-Code, der heißt Bestzeit10. Und mit diesem Community-Code bekommt ihr auf olymp.com auf alle Produkte, die ihr dort finden könnt, 10% Rabatt. Und uns freut es natürlich sehr, einerseits zu sehen, das haben wir letzte Woche schon gesagt, dass sich sehr viele von euch da schon angemeldet haben für das Olymp-Team beim Bietigheimer Silvesterlauf. Da war es aber so, dass ihr sehr schnell wart und sehr schnell das Kontingent auch ausgeschöpft habt. Aber wir haben auch gesehen, gerade jetzt vor den Festtagen, vor Weihnachten, dass einige von euch da unseren Community-Code genutzt haben, um anderen noch eine Freude zu machen, ein Geschenk zu machen. Das freut uns natürlich auch sehr. Und ja, was soll ich sagen? Ich war gestern auch in Olymp gewandert. Nee, ich war beide Abende sogar. Ich hatte einfach einen Rollkragenpulli auch an. Ja, also ich habe auch auf Olymp gesetzt hier für Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag und kann das natürlich nur wärmstens empfehlen. Ihr findet noch weitere Infos in unseren Shownotes, da auch nochmal den Link und könnt euch das nur wärmstens ans Herz legen. Und all denjenigen, die am 31. in Bietigheim am Start sein werden, da wünschen wir natürlich auch schon mal viel Erfolg, nicht nur auf der Strecke, sondern auch im Nachgang und werden da sicherlich nochmal nächste Woche dazu berichten.
Ja, freuen wir uns natürlich, dass die Kooperation ja praktisch auf den ersten echten Höhepunkt zuläuft. Ja, sind wir mal sehr gespannt, was die Schilderungen dann da sind von euch vom Silvesterlauf. Also gerne dann Rückmeldungen von denjenigen, die dort insgesamt starten und im Team von Olymp unterwegs sind, würde uns sehr freuen, logischerweise. Ja, und anschließend an unsere letzte Folge mit Klaus Detloff, Die hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt, ja. Die hat mehr Downloads und Streams als die Folge mit Patrick Lange. Und die mit Patrick Lange läuft sehr gut. Das haben wir jetzt nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Aber offensichtlich war das Thema, was wir letzte Woche mit Klaus Dettloff, ja, wie soll ich sagen, andiskutiert haben, ne? Weil es gibt ja noch sehr viele Weiterungen in alle möglichen Bereiche. Hat viele Leute interessiert, ja, hat auch in der Szene für Interesse gesorgt. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vielleicht nicht in dem Weihnachtsumfeld. Kurz vor Weihnachten, ja, das finde ich auch, wie soll ich sagen, der Stil ist halt auch speziell. Ja, kurz vor Weihnachten haben die großen Verbände ihre Etatansätze fürs nächste Jahr bekommen. Das kann man so machen. Ja, also mich fucken die Briefe, die man am Samstagmorgen im Briefkasten gerne hat, ja, über nicht so nette Nachrichten, ja, über, keine Ahnung, Strompreiserhöhung, bla bla, irgendwas, was halt teurer wird, das nervt mich. 2 Tage vor Weihnachten, ja, an einem Freitag mal eben den deutschen Sportverbänden erzählen, wie das so aussieht im nächsten Jahr, finde ich nur so halb cool. Jedenfalls wurde der deutschen Leichtathletik trotz der wirklich ja verbesserten Leistungsbilanz von Paris kein gutes Zeugnis und kein gutes Potenzial für die nächsten Jahre ausgestellt. Und also muss die Leichtathletik mit 2 Millionen Euro weniger im kommenden Jahr auskommen. Erste Reaktion aus dem Verband, Panik, ja, war noch bei einigen anderen Verbänden so. In Teilen, das muss man sich sicher immer gesamt angucken und muss da genau hinschauen, in Teilen verstörende Einschätzung. Ja, also mal als Beispiel, ja, Yemi Ogunleye, unsere einzige deutsche Goldmedaille in der Leichtathletik im Kugelstoßen, wird kein Potenzial, also keinerlei Potenzial für die Olympischen Spiele 28 in Los Angeles zugestanden. Da muss man jetzt erstmal gedanklich drauf kommen, ja. Die Yemi ist eine ganz tolle Frau, eine junge, wirklich motivierte, ja, selbst mit ihrer Trainerin sich fortbildende und ich kann es gar nicht fassen, ja. Die wollen was erreichen, ja, und die sind hungrig und die wollen weiter und so weiter. Wie kann man so einem Menschen sagen, ja, du hast aber für in 4 Jahren keinerlei Potenzial in Richtung einer Medaille? Also das ist auch fachlich absurd, vollkommen absurd, ja. Jedenfalls gab es jetzt Protestnoten von diversen Verbänden, die dann natürlich ad hoc rausgehauen wurden, weil die sind dann auch alle überrascht worden von dem einen oder anderen Ding so kurz vor Weihnachten. Also schon mal uncool, ja. Ähnliches übrigens in Großbritannien. Die hatten die
Oh ja,
erfolgreichsten
stimmt.
Leichtathletik-Bilanzen seit sehr, sehr langer Zeit. Und da sind die Einschnitte noch dramatischer. Da ist der Verband insgesamt auch in einer wirtschaftlichen Schieflage. Also das ist richtig dramatisch. Das absolute Gegenteil, Australien. Australien hatte die erfolgreichste olympische Bilanz für Leichtathletik seit den Olympischen Spielen in Melbourne, lass mich kurz überlegen, wann war das nochmal? Neulich, richtig, 1956. Ja, die hatten einfach mal die erfolgreichsten olympischen Leichtathletikwettbewerbe seit 1956. Und seitdem ist Leichtathletik hier relativ höher wieder auf dem Schirm. Ja, die bestimmenden Sportarten hier sind Rugby, jetzt gerade Cricket. Heute läuft den ganzen Tag ein Cricketspiel live gegen Indien. Dauert auch entsprechend lange. Dann natürlich Australian Rules Football und so weiter. Aber Leichtathletik war eben auch in der Sommersaison, also in der europäischen Sommersaison, relativ hoch. 7 Medaillen. Ja, 7 Medaillen. Unter anderem Silbermedaille Jessica Hull über 15 Meter der Frauen. Ja, also da passiert was. Und dazu kommt eine sehr, sehr gute Bilanz in der Nachwuchs-WM, die ja dann im Herbst ausgetragen wurde. Große Schlagzeilen in den letzten Wochen über einen sehr, sehr jungen 16-jährigen 200-Meter-Läufer, der so einen ganz alten Rekord hier geschlagen hat. Also,
Der jetzt
da
einen
passiert was.
Ausrüstervertrag unterschrieben hat.
Ja, der hat mit den 3 Streifen unterschrieben. Ja,
Korrekt.
kolportierte Summe. Große Diskussion.
Viel. Habe ich nicht.
6.
100.000?
Millionen.
Für wie viele Jahre?
Ja, mehrere Jahre, ein mehrjähriger Vertrag. Der Junge ist 16.
Ja.
6-Millionen-Vertrag.
Das ist natürlich sportlich, ja.
Ja,
ne, also, aber klar, man sieht natürlich man sieht so ein bisschen natürlich das Potenzial eines, also das ist natürlich auch eine große Last irgendwo, eine Bürde irgendwie, aber man sieht natürlich, man blickt automatisch in Richtung Jamaika natürlich und überlegt sich, könnte das vielleicht der nächste Usain Bolt werden?
Natürlich sind das alte Wunden, sage ich mal, ja, die ja, ja. Bei den großen Platzhirschen dann irgendwann geschlagen wurden. Das war ja damals, wenn ich mich richtig erinnere, eine persönliche Geschichte des damaligen CEOs von Puma, wenn ich das alles richtig auf dem Schirm habe, der dieses Potenzial gesehen hat und dann Bolt und ja ganz Jamaika leichtathletisch unter Vertrag genommen hat, mit einer weltweiten Wirkung, ja, logischerweise.
Ja, ja.
Und der Junge, wie gesagt, ist 16. Es ist, wird sicher nicht einfach sein, diese großen Erwartungen dann halt auch nur ansatzweise zu erfüllen. Das ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Junge, gar keine Frage. Ob der dann auch die Ausstrahlung eines Usain Bolt hat, weiß ich noch nicht, logischerweise, wissen wir alle noch nicht. Aber nicht vergessen, die Olympischen Spiele 32 sind in Brisbane. Und das ist natürlich ein Fokus, der ja durchaus in strategischen Überlegungen bei vielen Sportartikel und Sportindustriemarken eine Rolle spielen. Ja, also was passiert eigentlich in Richtung 28, da sind ja im Prinzip große Messen schon gelesen. Ja, die Sponsoring-Deals bis dahin, die sind ja gemacht. Ja, und jetzt orientiert man sich dann schon in solche Sphären. Ja, und da sieht man halt, dass hier richtig was passiert. Ja, und dann kann man halt auch verstehen, dass Sport mit so einem Anlauf, ja, also die nehmen jetzt schon Anlauf in Richtung 2032. Ja, gut, aber was heißt jetzt? Das sind halt nur noch 8 Jahre. Ja. Aber die Kids, die hier heute rumrennen oder schwimmen oder Radfahren oder was auch immer, die haben natürlich einen Traum. Die haben den Traum von den Olympischen Spielen zu Hause. Ja? Und wenn du dann 14 Medaillen von der Junioren-WM mit nach Hause bringst, nur die USA hatte mehr, dann sind das natürlich die Leute, und da ist ja noch so ein extrem talentierter Mittelstreckler dabei. Ich muss nochmal eben mir den Namen suchen, weil ich den schon wieder vergessen habe. Das ist auch so ein Bursche, der erst 16 ist und über 15 Meter schon ganz erstaunliche Erfolge erzielt hat.
Ich weiß, wen du meinst. Ja.
Cameron Myers heißt er. Cameron Myers. Ne? Auch ein Name, den ihr euch merken solltet. Sehr, sehr talentierter Mittelstreckenläufer. Ja, und da fängt das halt irgendwann an. Ne? Aber die haben eben auch eine Tradition. Ja, die, ja gut, Tradition ist ja schön, dass man sie hat, aber man muss auch was draus machen. Ja, also was macht man dann mit den sportlichen Erfolgen? Ja, wo gehen die hin? Dann kann man natürlich sagen, okay, dann werden die Trainer, ja, erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler oder gehen sonst wie hin. Ja. Aber ich wollte euch noch von einem Marathonläufer erzählen, der dann eben nach seiner Karriere auch das damals neu geschaffene Institute of Sport in Australien geleitet hat. Ja, und wir sollen ja angeblich auch, wenn wir denn im nächsten Jahr mit einer potenziellen neuen Bundesregierung dann mal ein neues Sportfördergesetz kriegen, dann sollen wir auch eine Agentur bekommen, die das Ganze leiten und lenken soll. Da sind wir nochmal sehr, sehr, sehr gespannt. Und wer dann da der oder die Leiterin von dieser Agentur wird. Aber der erste Marathon-Weltmeister, ja, war in Australien. Weißt du noch den Namen?
Nein.
Rob de Castella.
Ach, Castella, ja. Der war übrigens Physis, sage ich jetzt mal, eher kräftig gebaut. Also der hatte Oberschenkel und alles. Ne? Dafür ist der aber damals ja. Schon eine 208 oder 209 gerannt und extrem gut auch bei welligen Kursen gelaufen. Ne?
Ja, also du, ich sehe schon, der Name war dir nicht gleich präsent, aber viel von dem, was ihm ausgezeichnet hast, ist dir präsent. Tatsächlich war eine seiner beiden Spitznamen The Tree. Genau wegen dieser Konstitution. Ja, weil der für die Verhältnisse im Marathonlauf sehr dicke Beine, also dicke Beine.
Muskulös?
Sorry, muss man jetzt schon wieder, muss ich schon wieder mich selbst ohrfeigen, muskulöse Beine hatte. Ja, der war schon relativ schmal im Oberkörper, aber der hatte einen vergleichsweise großen Brustkorb und kräftige Beine. Ja. Und deshalb war der tatsächlich in der Lage, halt auch bei profilierten Kursen sehr, sehr, sehr erfolgreich zu sein. Marathonkarriere begann, ihr werdet euch alle noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, ja, 1980 bei den Olympischen Spielen, ja, die ja von den meisten westlichen Staaten boykottiert wurden, nicht aber von Australien und auch nicht von Großbritannien. Und da ist Rob de Castella Zehnter geworden. Da haben sehr viele Leute aufgegeben bei dem Marathon. Da sind von 75 nur unter 50 ins Ziel gekommen. Und dann kam halt dieser besondere Marathon, und zwar der Fukuoka-Marathon. Kenne ich nicht von der Welligkeit oder von der Beschaffenheit. I don't know, ist jedenfalls eine Hinherstrecke. Und da ist er eine 208,18 gelaufen. Das war langsamer als die Zeit von Alberto Salazar, der damals 1981 in New York beim New York Marathon den Weltrekord aufstellte oder die Weltbestzeit. Damals gab es noch keinen offiziellen Weltrekord, das war eine Weltbestzeit. Beim Nachmessen hat sich dann aber in New York herausgestellt, dass der Kurs zu kurz war. Und zwar 148 Meter zu kurz. Und deshalb war die Zeit von Rob de Castella dann ziemlich lange Weltrekord. Ja, 208,18 ist der damals schon gelaufen. Das war relativ schnell. Legendär sein dann folgender Marathon bei den Commonwealth Games in seiner Heimat in Brisbane. Da ist er Juma Ikanga, sagt ihr das noch was? Das war auch so ein tansanaischer, wie sagt man das denn überhaupt? Ein Marathonläufer aus Tansania.
Das ist auch gut zu überlegen.
Dazu. Ja, also jedenfalls brutale, schwüle Bedingungen. Und de Castella hatte, wie soll man sagen, nach 20 Kilometern Durchfall. Ja. Nicht schön. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wollt ihr es euch auch nicht vorstellen.
Vielleicht will man es sich auch nicht so genau so vorstellen, aber es war sicherlich nicht leistungsförderlich.
Nein. Er hat sich dann immer wieder bei den Verpflegungsstationen mit Handtüchern austatten lassen, weil er nicht abreißen lassen wollte und hat auf den letzten 80 Metern in der Sprintentscheidung gewonnen. Ja, jetzt kommt ihr. Ja. Dann kam es beim Rotterdam-Marathon 1983, das war dann das Jahr der ersten Weltmeisterschaften auch, zum Duell der Legenden, nämlich gegen besagten Alberto Salazar. Und Carlos Lopez, der hielt sehr lange den Europarekord, Portugiese. Und dann haben Lopez und Castella in einer live übertragenen Entscheidung, Rotterdam-Marathon 83 wurde schon live übertragen, eben wegen dieses Aufeinandertreffens dieser beiden Figuren, haben die den schön abgestellt, den Kollegen. Salazar ist, glaube ich, Fünfter geworden. Ja, und Castella hat das Ding gewonnen in 208,37. Ja, und dann ist er halt erster Marathon-Weltmeister geworden in Helsinki. Und da war der weltberühmte Waldemar Schipinski Dritter. Ja, das waren so die Stationen. Ne? Rob de Castella war einer der ganz, ganz Großen. Das war jemand, der die Marathonwelt in der Zeit, so Anfang der 80er Jahre, komplett bestimmt hat. Der ist übrigens dann auch noch mal in
Boston.
Ja, auch in Boston, Olympische Spiele meine ich jetzt, der ist tatsächlich nochmal in Barcelona gelaufen. Also 92, sehr, sehr viel später. Ja, okay, ist dann irgendwie um die 20. irgendwas geworden. Vor den Olympischen Spielen, klar, also wenn du die Weltmeisterschaften 83 gewonnen hattest, bist du natürlich jetzt erstmal Favorit gewesen für die Olympischen Spiele. Da hat er sich ein bisschen überrumpeln lassen an einer Verpflegungsstation. Da hat er langsamer gemacht an der Verpflegungsstation. Die anderen sechs sind weitergelaufen. Er hat die nicht mehr gekriegt. und ist dann nachher Fünfter geworden. War für ihn eine Riesenenttäuschung. Er sagte aber dann nachher, dass das nicht das Entscheidende gewesen wäre, sondern Übertraining. Dass er einfach zu viel gemacht hat für diese Olympischen Spiele. Also Olympia, große Karriere, ist ihm versagt geblieben, aber bleibt natürlich als der erste Weltmeister in der Geschichte der Leichtathletik. Ja. Australier, das ist auch eine spezielle Geschichte. Der hat dann anschließend nicht nur dieses Institute of Australian Sport geleitet, sondern auch eine Kaffee und, wie soll ich sagen, also Healthy Food, ne? Also da, wo du heute hingehen wollen würdest, ja. Wenn du nicht das Deep Fried Zeug essen wolltest, ja, gegründet. Dafür ist er bekannter, also jetzt in der Jetztzeit bekannter in Australien für diese Kaffeekette als für seine sportlichen Erfolge. Ja, aber Rob de Castella war einer der ersten ganz großen Helden des Marathons aus Australien. Ja, coole,
ja, und weil coole Geschichte. Genau, weil ich Boston noch angesprochen habe, das ist natürlich bei uns auch schon ein häufiger Thema gewesen, also Boston, Geschichten rund um den Boston-Marathon, aber natürlich auch, dass es natürlich ein legendäres Rennen ist. Und da vielleicht für diejenigen, die natürlich mit Zeiten und dergleichen viel anfangen können, muss man vielleicht auch nochmal kurz hinzufügen, dass er 1986 den letzten großen Erfolg sozusagen mit dem Boston-Sieg hatte. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Das alleine wäre ja auch schon krass, ja, aber er ist dort dann auch seine persönliche Bestzeit gelaufen von 2:07:51. Wir reden von 1986. Falls ihr nicht so vor Augen habt, was da für Schuhe getragen wurden, das kann man relativ schnell nochmal googeln. Dass mit diesen Schuhen generell so schnell gelaufen werden konnte, ist ja schon beeindruckend an sich, aber wir wissen ja auch alle, Boston ist ja nicht der einfachste Kurs. Also ich finde eine 2:07 in Boston 1986 finde ich wirklich geisteskrank stark. Also das ist wirklich, das wäre heute noch eine krasse Zeit, muss man sagen. Also das ist ja, aber damals, das ist ja wirklich, war schon wirklich heftig.
Ja, und sein erster Erfolg, ne, also gehen wir mal vom letzten noch einmal zu seinem ersten Erfolg. Sein erster Erfolg war eine legendäre Laufveranstaltung in Sydney. City to Surf heißt das, also da läuft man aus der Stadt an den Strand, 14 Kilometer. 80.000 Teilnehmer, ja, also davon reden wir. Ja, das sind die Irren, die hier morgens um 6 umeinander rennen. Ne? Die rennen dann alle in Sydney. Ja, das war sein erster großer Erfolg 1977 in 41:12. 14 Kilometer, und das ist übrigens auch wellig. Ne? Das ist, wenn du da gewinnst, dann schauen schon mal alle auf dich. Und wenn du dann noch relativ jung bist, ne? 77 war er, lass mich mal kurz nachgucken, war gerade 20 geworden. Und dann so ein Ding gewinnst, dann weißt du schon, okay, auf den gucken wir mal. Ne? Was hat denn der für dicke Oberschenkel? Okay, den nennen wir den Baum, the Tree.
Das ist auch wirklich, das wäre sich auch immer das ausgedacht hat.
Es war bestimmt ein ganz, ganz findiger Journalist, ne? Ja. Der gedacht hat, okay, wie können wir denn diesen Läufer mal nennen? Okay, wir nennen ihn den Baum.
Den Baum.
The Tree.
Ja,
sind immer wieder spannende Sachen, wenn man ein bisschen kramen geht, ne, in der Welt und in der Geschichte des Laufens. Ja, und logischerweise hat mich jetzt ja Australien auf den Weg gebracht. Ja, wir haben hier noch so eine andere kleine Geschichte, weil wir bei Northern Territory waren. Ja. Es gab eine ganz herausragende Brustschwimmerin in den 90ern, Liesl Jones, die auch Olympiasiegerin war, Weltrekordlerin war und so weiter. Die kommt aus einem ganz, ganz kleinen Nest in Northern Territory. Und da kommen noch mehr sehr, sehr gute Sportler her. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist, weil das ist ein verschlafenes Nest irgendwo im Nowhere, im Outback. Ja, irgendwas muss da sein. Also ich weiß es noch nicht, aber ja, irgendwas, ja, I don't know, ja. Verrückt. Die Keimzellen des Sports, ja. Wenn euch Keimzellen des Sports auffallen, also wenn ihr sagt, hier bei uns im Nachbarort, da sind 3 Olympiasieger und 4 Weltmeister geboren, sagt es mir, gebt mir Bescheid, weil ich finde das super spannend, wie sowas zustande kommt und warum aus kleinen Gemeinden aus kleinen Städten, aus Mittelstädten, wie auch immer, dann Weltsportler kommen, vielleicht auch in ganz, also dass aus Tauberbischofsheim Fechter kommen, ist ja irgendwie nachvollziehbar, weil das war ein Fechtzentrum. Aber warum kommen aus so Städten, die niemand auf dem Schirm hat, dann Menschen, die in unterschiedlichen Sportarten Weltkarrieren machen? Das fasziniert mich total. Also wer da was weiß, bitte, ja, let me know. Ich bin
Meldet
sehr
euch.
interessiert. So, mein Lieber, jetzt kannst du endlich wieder ins Bett gehen. Nee, Quatsch, ich. Nee, ich auch nicht.
Oh, ich würde auch gerne ins Bett gehen. Ich sag's, wie es ist.
Ach so, übrigens, weißt du, was mir noch einfällt bei Wetter und Hitze? Hier ist natürlich gerade schon seit Tagen absolute Waldbrand und Brandgefahr. Es gibt auch schon ein
Ja.
paar größere Waldbrände. Das ist ja ein Riesenproblem.
Das ist
Wegen
natürlich
der
nicht so
starken Bewaldung halt auch in den stark besiedelten Bereichen Australiens. Rob de Castella hat seine sämtlichen Medaillen und Auszeichnungen bei einem Feuer verloren, das sein Haus abgebrannt hat.
Nein, wirklich? Also Orden und Medaillen und sowas?
Alles weg. Alles verbrannt in irgendeinem Buschfeuer, das halt dann da die Siedlung, wo er gelebt hat, in der Nähe von Melbourne, glaube ich, weggefräst hat, und da ist nichts übrig geblieben, außer Asche.
Ja,
Ne?
das ist bitter.
Ja. Also nichts wegwerfen, ne? Wenn es bei euch trocken sein sollte. Wir empfehlen, nehmt doch mal ein Getränk zu euch. Vielleicht einen
Das
Glühwein.
ist, wollte ich
Wir
gerade
nehmen
sagen,
was
ein
Kühles.
gutes Stichwort bei Ralf, der gerade seine Jalousie ein bisschen hier hochgekrempelt hat. Scheint schön die Abendsonne hier
Ja,
rein.
geht gerade. Ne?
Oh, da, oh, okay, wow. Das sieht, dafür musst du noch ein Foto machen zum Festhalten hier für Insta. Das sieht natürlich schon sehr gut aus, muss ich sagen. Ein goldener Sonnenuntergang
Wir gehen
bei
vielleicht noch mal
wahrscheinlich
runter zum
angenehmen
Strand und
25 Grad.
nee, das ist immer noch 30.
Immer noch
Nicht,
drei, ja
nee, das ist
klar.
immer noch
Why
30.
not?
Es ist schon heiß. Es ist wirklich heiß.
Ist schon hart auch.
Wer kommt bitte schön da auf die Idee, andauernd laufen zu gehen? Was ist mit diesen Menschen hier los? Come on.
Ja, ich hoffe, dass ihr Lieben zu Hause, schöne und hoffentlich auch halbwegs entspannte Weihnachtsfeiertage hattet, dass ihr im Rahmen der Möglichkeiten vielleicht ein bisschen aktiv sein konntet, dass ihr euch schon auf euren Silvesterlauf freut, falls ihr denn einen laufen möchtet. Ich könnte mir vorstellen, ich werde vielleicht, das hatte ich letztes Jahr schon mal überlegt, dann war, glaube ich, irgendwer krank bei uns, in Santalanden sein. In dem Fall als Support für meine Frau, die da wahrscheinlich, das entscheiden wir noch ein bisschen spontan, aber wahrscheinlich wird die dann am 31. laufen. Dann nehme ich unsere Kleine mit, dann kann die auch ein bisschen Wettkampfluft schnuppern. Und wo auch immer ihr sein werdet, egal ob Bietigheim, Trier, Peuerbach und auch in allen kleineren Veranstaltungen, die wir jetzt vielleicht nicht direkt hier auf dem Schirm haben, wünschen wir euch natürlich einen schönen Jahresausklang, einen läuferischen Jahresausklang und für das neue Jahr natürlich schon mal alles Gute. Wir sagen in dem Sinne auch mal ganz herzlichen Dank für all diejenigen, die uns hier regelmäßig zuhören und auch all denjenigen vor allem, das sind ja wirklich auch, ist eine beachtliche Zahl, die uns schon von Anfang an hören. Das ist ja wirklich auch immer noch sehr cool, dass wir ab und zu euch ja dann auch treffen. Hatte erst vor, wann war das? Ich glaube, wo ich in Dresden war, habe ich jemanden getroffen, der von Anfang an da bei uns schon dabei ist. Das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend, weil das ist inzwischen ja auch schon, sind das ja fast 4,5 Jahre. Es sind 4,5 Jahre. Das ist irgendwie schon auch ein bisschen spooky, wenn man das jetzt so raushaut. Also, oder anders gesagt, es sind 247 Folgen. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Falls ihr jetzt zwischen den Jahren die Zeit und die Muße habt, uns in der Kürze, das dauert ja nicht lange, bei eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, egal ob das jetzt Spotify ist oder Apple oder was auch immer, dürft ihr uns natürlich, würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlasst, weil das hilft natürlich, dass uns Leute auch finden können, die uns da thematisch suchen. Bei Apple könnt ihr auch, wenn ihr das wollen würdet, auch einen Dreizeiler schreiben, kleinen Kommentar hinterlassen, sowas in der Form. Das fände ich super. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, danke für eure lange Treue, fürs Zuhören. Ist für uns natürlich eine Freude, das so zu sehen, dass wir damit doch viele Menschen immer noch erreichen können.
Hatte ich von dieser kleinen Begegnung in dem ebenso kleinen wie beschaulichen Surfort Raglan in Neuseeland berichtet? Nee, ne? Oder?
Nein, ich glaube nicht.
Also ich saß halt mit Marco auf dem auf dem Dorfstrip von Raglan, der 187 Meter lang ist. Ja, ein ganz kleines verschlafenes Nest an der Westküste der Nordinsel. Surfer orientiert, ja, ganz, ganz schön. Und ein Pärchen geht an uns vorbei, war jetzt nicht so direkt irgendwie zuordbar, aber guckten mich so ein bisschen intensiver an, ja, ging aber weiter. Ich bin dann losgegangen, habe noch was zu trinken geholt und dann kam ich zurück und dann sprachen sie mit Marco, mit meinem Freund. Das war der doch und so, ja. Und er stellte sich heraus, ganz lieben Gruß, ich habe die Namen leider nicht mehr parat. Es waren zwei Menschen aus Deutschland, die intensive Podcast-Hörer sind. Jetzt habe ich natürlich gedacht, okay, von Taupo, dass man da jetzt von den Triathleten natürlich welche dabei waren, die mich kannten und so. Das ist ja mehr oder weniger erwartbar oder das kann man jetzt mal mit rechnen, ne, dass da der ein oder andere mich im Triathlon-Kontext schon mal gesehen hat oder so. Aber nein, die hatten mit Triathlon gar nichts zu tun und die hatten auch mit Taupo gar nichts zu tun. Die waren seit 2 Monaten in Neuseeland. Sind aber eifrigste Hörer von unserem Podcast hier. Und ja, wir haben dann Selfie gemacht und ein bisschen gequatscht und so. Das ist wirklich nett. Ja, also
das ist cool, mal
vielen,
ja.
Vielen Dank. Ja, mitten in Neuseeland, im verschlafenen
Neuseeland, Entschuldigung.
Ja, dann Menschen zu treffen, die sagen, hey, du bist doch hier einer von den beiden Verrückten. Ne? Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, ne, guten Ausklang, guten Rutsch. Wenn wir uns wiederhören, ist 2025 schon angebrochen. Und es muss nicht morgens um 6 sein, aber ich werde auch morgen wieder versuchen zu ergründen, was diese Menschen hier antreibt, weil es ist spannend.
Das klingt doch großartig. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns aus 2024. Passt auf euch auf und bleibt uns gewogen. Dann hören wir uns auch wieder nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.